Deutschlandfunk Interview.
Eine erste Festnahme war ja gestern gemeldet worden und damit ist eine groß angelegte Fahndung in den USA erstmal zu Ende gegangen. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin der US-Demokraten und ihren Ehemann in Minnesota und einem Angriff auf ein weiteres Paar, das schwer verletzt wurde. Die Behörden gehen von politisch motivierten Taten aus an einem Wochenende, an dem gleich mehrere andere Schauplätze ja auch im Fokus standen. Die große Militärparade für Donald Trump, Proteste andererseits gegen die Regierung im ganzen Land. Und wir wollen das alles jetzt ein bisschen zu sortieren versuchen. Am Telefon ist Professorin Jessica Geno-Hecht, USA-Kennerin und Historikerin des John F. Kennedy Instituts für Nordamerika-Studien der FU in Berlin. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Lassen Sie uns in Minnesota starten, bei diesen mutmaßlich politisch motivierten Anschlägen. Heute Morgen, gerade in den Nachrichten, haben wir gehört, dass der mutmaßliche Täter sogar noch andere mögliche Opfer aufgesucht haben soll. Welche Tragweite haben diese Ereignisse?
Naja, ich glaube, da muss man zunächst mal differenzieren zwischen der Tat an sich und dann ihrer weiteren Bedeutung. Melissa Hortman, also die ermordete Abgeordnete, war eine sehr populäre und kämpferische Demokratin, die sich unter anderem sehr stark eingesetzt hat für das Recht auf Abtreibung. Und im Grunde genommen muss sich jetzt jeder Abgeordnete, die sich für polarisierende Themen einsetzt, fragen, ob sie das Risiko dieser Position überhaupt noch eingehen will. Und wenn, dann zu welchem Preis? Nicht? Panzerglas, Bodyguards, Privatschulen und so weiter. Das andere ist, dass politische Gewalt in den USA nicht neu ist. Und gerade in jüngster Zeit, wir ja einige politische Morde und Anschläge erlebt haben. Ich denke da jetzt an die Feuerbomben während einer Demonstration in Colorado oder der Tod dieser Mitglieder der israelischen Botschaft. Da kann man kaum anders schlussfolgern, als dass die USA sich vor diesem Hintergrund im Grunde genommen an Zustände heranarbeiten, die wir eher aus, weiß nicht, Lateinamerika oder Osteuropa-Rennen kennen. Also das sind Räume, in denen politische Konflikte mit Gewalt gelöst werden, während ja gleichzeitig die Trump-Regierung die Gelder für viele Antiterror-Ausgaben und Einheiten gerade gekürzt hat.
Und ein Wort in den Mund zu nehmen, das vielen vielleicht so als Angstszenario schon durch den Kopf spukt, Bürgerkrieg, bürgerkriegsähnliche Szenen, ist das völlig absurd, völlig übertrieben?
Ich glaube, dazu ist es tatsächlich immer noch zu früh. Ich glaube, zunächst einmal sehen wir ja auch viele breite Demonstrationen im Land, die zunächst mal friedlich sind. Und das ist auch ein Hoffnungszeichen. Aber bürgerliche Unruhen entstehen immer dann, wenn die Mitglieder einer Gesellschaft die Machtlosigkeit der politischen Institutionen, die sie ja eigentlich vertreten sollen, wahrnehmen. Das heißt, wir haben, wenn wir uns das angucken, also diese Demonstration, die wir jetzt gesehen haben, zum Beispiel in L.A., zunächst einmal, das gibt ja auch eine gewisse Hoffnung, weil die Menschen jetzt auf die Straße gehen und nach einer langen Zeit der scheinbaren Apathie endlich mal wieder Widerspruch zeigen. Aber das ist natürlich auch eine außerparlamentarische Opposition. Also das Bewusstsein, dass Jurisprudenz, Sicherheit, Kongress, die Parteien diese politischen Aufgaben eigentlich nicht mehr oder nur eingeschränkt erfüllen und auch eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft. Also von daher, ich glaube, es ist noch zu früh, um von so etwas zu sprechen. Aber wir sehen hier ein deutliches Bewusstsein unter den Bürgerinnen, dass die von ihnen im Grunde genommen ja geschätzten Institutionen nicht mehr das erfüllen können, was die Gesellschaft eigentlich von ihnen erwartet.
Müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen auseinander sortieren. In L.A. hat es ja das gegeben, was eigentlich viele gehofft hatten, was sich hätte vermeiden lassen, nämlich gewaltsame Zusammenstöße, wirklich sehr unschöne Szenen, insgesamt Gewalt. Dann wieder der Kontrast zu diesen Demonstrationen jetzt am Wochenende, die ja weitestgehend friedlich verlaufen sind, wo in verschiedenen großen Städten über die ganzen USA verteilt Menschen friedlich demonstriert haben. Ist das jetzt diese Protestbewegung, die Sie ja gerade schon erwähnt haben, von der viele gefragt haben, direkt nach der Inauguration von Donald Trump, wo ist die eigentlich? Was machen die Menschen?
Ja, ich denke schon. Also wir haben Anlass zur Überlegung, dass es auch vorher schon mehr Protest gegeben hat, dezentral, als die Medien es vielleicht haben wahrnehmen können. Und das gibt ja Anlass im Grunde genommen auch zur Hoffnung. Aber so etwas kann eben, und da zielte ja Ihre vorherige Frage hin, es kann natürlich dann doch sehr leicht auch wieder eskalieren. Also wir sind da jetzt gerade an einem sehr sensiblen Punkt, in dem man eigentlich gucken muss, wie sich das weiterentwickelt. Demonstrationen und bürgerliche Mobilisierung hat ja immer den Vorteil, dass es den Menschen sozusagen das Gefühl gibt, dass sie etwas tun. Das ist sehr sozusagen zufriedenstellend. Auf der anderen Seite hat es den Nachteil, dass es den Menschen auch vermittelt, dass nichts sofort passiert. Und das wiederum ist frustrierend. Daraus wiederum kommt dann sehr schnell eine Haltung der Unzufriedenheit und der Radikalisierung.
Was da jetzt ins Auge gestochen ist, fand ich, das war dieses Motto No Kings. Warum eigentlich kein König? Warum nicht keine Diktatur? Warum nicht keine Autokratie?
Ja, das ist eigentlich eine direkte Anleihe an die Unabhängigkeitserklärung der USA aus dem Jahre 1776. Das Dokument gibt dem englischen König direkt die Schuld für alle gegenwärtigen Zustände in den 13 Ursprungskolonien, vor allen Dingen die Unterdrückung, die dort stattfindet und die fehlende Repräsentation im eigenen Parlament in London. Und damit dieser jungen Nation, also den USA, die es ja erst zu diesem Augenblick dann auch gibt, das Recht, sich von diesem Tyrannen immer für immer loszusagen. Das ist eine direkte Anspielung im Grunde genommen daran, dass die USA eben einen Präsidenten haben, der abgewählt werden kann und der auch nur begrenzt im Amt ist und keinen König, der für immer das tun kann, was er will.
Wobei man natürlich schon auf die Idee kommen kann zu sagen, Donald Trump ist jetzt möglicherweise so mächtig wie ein König mit den breiten Mehrheiten eben auch in den Kammern, im Parlament. Man weiß nicht so genau, ob nächste Wahlen noch stattfinden werden. Ist das dann am Ende doch auch ein Fehler in der US-Verfassung gewesen? Eine Lücke?
Ja, die Verfassung ist ja sehr vage. Das ist das große Problem. Thomas Jefferson selber hat gesagt, also einer der Gründungsväter vor 200 Jahren, hat selber gesagt, man müsste die Verfassung eigentlich ständig umschreiben für jede Generation, weil sich Generationen eben so schnell auch wandeln. Aber Sie haben schon recht, also der Anspruch Trumps, den hat er ja selber schon geäußert, ist sicherlich da, länger zu bleiben im Amt als vorgesehen. Und es hängt natürlich jetzt ganz viel ab, erstens von der Zivilgesellschaft, über die wir gerade eben gesprochen haben, und deren Protestwillen und auch Durchsetzungswillen, aber auch von der eigentlichen Opposition, also der Demokratischen Partei und den im Grunde genommen den Ergebnissen, die wir im November 2026 dann im Kongress sehen werden.
Gibt es die denn eigentlich noch, die Demokratische Partei? Wenig von ihr zu hören?
Die ist echt in der Krise. Ne? Das war sie allerdings auch schon vor der Wiederwahl von Donald Trump. Also es fehlt da wirklich an Richtungswillen, einflussreichen Führungspersönlichkeiten, klare Linie. Die Partei ist zudem ziemlich zerrissen zwischen diesen liberalen Internationalisten auf der einen Seite und dann den eher innenpolitisch orientierten Verfechtern einer minoritätsgerechteren Inklusionspolitik auf der anderen Seite. Und dann kommen eben diese Mehrheitsverhältnisse, von denen Sie eben schon gesprochen haben in beiden Teilen des Kongresses. Ich glaube, das führt dazu, dass viele einfach darauf warten, dass die nächsten, wie viel sind das, 1300 plus Tage schnell vergehen, bis ein neuer Kongress gewählt wird.
Sie haben mich erwischt. Ich habe aber auch nicht den Kalender, an dem ich die Tage rückwärts zähle. Gehört auch nicht zu meinem Job.
Das ist ein bisschen mehr, glaube ich.
Ich kann es wirklich aus dem Stand jetzt nicht schätzen. Was wir jetzt machen, ist den Sprung nochmal in die Aktualität dieses Morgens. Also wir sind aufgewacht mit der wirklich überraschenden Nachricht, dass Donald Trump jetzt vom G7-Gipfel schon abgereist ist. Es geht wohl um Beratungen in Washington rund um Nahost. Und die große Frage des Morgens wäre ja, bisher kamen alle Signale aus Washington in Richtung Israel ja im Sinne von, ja, moralische Unterstützung, aber wir halten uns lieber raus. Glauben Sie, dass es da jetzt einen Switch gibt?
Na, also der überstürzte Abschied eines Gastes bei einer Party hat immer etwas Theatralisches, aber hier ist wohl eher maßgeblich der Druck der israelischen Regierung an die USA irgendwie zu handeln. Das war maßgeblich für Trumps Abfahrt verantwortlich. Das heißt aber auch, dass er sich dem Flügel seiner Partei anschließt, der für ein deutlich interventionistischeres und militärisches Eingreifen im Mittleren Osten auf Seite Israels plädiert und dies auch schon seit längerer Zeit. Und das ist ein ganz deutlicher Wandel, denn die USA versuchen ja seit längerer Zeit, auch schon lange vor Trump, sich aus dem Mittleren Osten zurückzuziehen, auch wegen der politischen Folgen und Kosten für den amerikanischen Steuerzahler.
Erfahrung also Irakkrieg auch.
Genau, egal wie diese Invasion oder was immer jetzt passiert, auch wenn es erstmal wieder mit Luftangriffen losgeht, und das ist immer am einfachsten. Das hier ist, das wäre schon ein Wandel in der US-Außenpolitik und Strategie. Und wir müssen wirklich mal gucken, was jetzt bei diesem Treffen im Situation Room, so heißt es ja, zwischen im Weißen Haus mit den Sicherheitsberatern, was dabei herauskommt.
Und das werden wir selbstverständlich tun. Sehr herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen heute Morgen, Professorin Jessica Gino-Hecht, USA-Kennerin, Historikerin von der Freien Universität Berlin, heute hier im Deutschlandfunk. Dankeschön.
Dankeschön, Frau Schulz.
Danke Ihnen.